Wunderschönen guten Morgen wünsche ich auch allen. Heute ist die ganze Einleitung und auch der Text davor und auch das Lied passt heute so zu unserem Thema. Und zwar zu dem Text, den wir heute betrachten möchten. Wir sind im Römerbrief, Kapitel 15. Und bevor wir diesen Text lesen, weil es ein größerer Text ist, bis Ende des Kapitels, also bis 33, möchte ich den Text mit euch nicht in einem Stück lesen, sondern sofort Pausen machen und gucken, wie dieser Text eingeteilt ist. Ich möchte aber zuerst noch mit euch beten. Lieber Vater, wir freuen uns so, dass das, was du uns zu sagen hast, so in unser Leben passt. Herr, du bist wirklich unser Schöpfer. Du weißt, was wir brauchen, worin wir leben. Und du gibst uns diese Dinge. Du gibst uns die richtigen Zutaten, dann, wenn wir sie benötigen. Herr, wir danken dir dafür, dass du so dich um uns kümmerst. Herr, und für diesen Text wollen wir dir danken. Und wir sind gespannt und voller Freude, um das zu empfangen, was du uns hier gibst. Danke dir, Herr. Amen. Also, den Text, den wir vor uns haben, von Vers 22 bis Ende des Kapitels, handelt sich darum, wie wir das in diesem Lied gesagt haben, unser Leben in Gottes Hand zu verlieren, also in Gott zu verlieren. Unser Leben im Willen Gottes zu leben. Wenn wir sehen, die zwei Verse davor, vor Vers 22, dieses Verbindungsglied vom Text davor, das wir betrachtet haben, bis zu Vers 32, das Ganze ist mit eingeschlossen unter diesem, ein Leben eingebettet im Willen Gottes. Ein Leben, das eingebettet ist im Willen Gottes. Also gucken wir uns das mal an, von diesem Verbindungsglied von Verse 21, 20 und 21 bis hin zu 32. Ich lese nur Vers 32 und dann gehen wir zu Vers 20 und 21. Im Vers 32 sagt er, damit ich durch den Willen Gottes mit Freude zu euch komme und mich mit euch erquicke. Also, er möchte, dass alles im Willen Gottes geschieht. Das ist das Ende und jetzt gehen wir zum Anfang. Vers 20 beginnt so, dabei mache ich es mir zu Ehre. Und ich möchte nochmal das betonen, hier dieses, ich mache es mir zu Ehre, hat nichts mit Selbstsucht und mir zu Ehre zu tun, sondern, wie Menge es übersetzt, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 9. Da heißt es so, guck mal, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 9. Darum bieten wir auch allen Eifer auf. Also diesen Ausdruck, setze ich meine Ehre da rein, übersetzt Menge, darum bieten wir auch allen Eifer darauf. Also hier ist etwas, es geht hier nicht um seine eigene Ehre, sondern es geht hier um die Zielsetzung. Und das haben wir gesehen. Die Zielsetzung beruht auf was? Ich lese diese Verse. Dabei mache ich es mir zu Ehre, also setze ich mein hohes Ziel darauf, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf dem Grund eines anderen baue. Ist wieder nichts Egoistisches, sondern, heißt in Vers 21, sondern, wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen. Und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Gott hat einen Plan für das Leben dieses Apostel. Und aus diesem Grund setzt er allen Eifer daran, um diesen Plan, diese Aufgabe, die Gott gestellt hat, um identisch mit diesem Plan zu leben. Und genau hier drin ist dieser Text. Also, wir werden hier in diesem Text sehen, von Vers 22 bis Vers 33, werden wir sehen, die Ecksteine oder wichtige Elemente in einem Leben, das eingebettet ist im Willen Gottes. Also, vielleicht habt ihr diesen Text zu Hause gelesen und denkt, oh, da ist ja nicht viel drin. Wisst ihr, da sind wichtige Ecksteine, wichtige Bausteine, wichtige Elemente in diesem Text, um im Willen Gottes zu leben. Wir fangen an mit dem Lesen. Also als erstes, Vers 22 zeigt uns auf, ein wichtiger Bestandteil, um eingebettet im Willen Gottes zu leben, ist, dass du verstehst, dass deine Pläne durchkreuzt werden können, verhindert werden können. Vers 22. Darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Das ist ein wichtiger Baustein. Deine Pläne können durchkreuzt werden. Vers 23 spricht von einem nächsten wichtigen Element, und zwar von darunter bleiben. Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen. Ich werde mehr später sagen. Drittens, also dritter Baustein, ist trotzdem, dass man im Willen Gottes lebt, dass man sich eingebettet weiß im Willen Gottes, trotzdem werden eigene Pläne gemacht. Vers 24. So will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin begleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Viertens bedeutet das, Prioritäten zu setzen. Auch wenn man im Willen Gottes funktioniert und lebt, werden Prioritäten gesetzt. Verse 25 bis 28. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun dies ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiter nach Spanien reisen. Der nächste Vers zeigt uns auf, dass ein Leben eingebettet im Willen Gottes eine Segensspur trägt. Ist ebenso ein wichtiger Bestandteil. Ich weiß aber, Vers 29, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Sechstens, trotz dem souveränen Willen Gottes und dass du in diesem Willen lebst, trotzdem bedeutet es Gebet. Und das ist ein großer Fehler, den einige machen oder denken, dass wenn Gott alles so macht, wie er will, und ich in seinem Willen lebe, dann ist Gebet überflüssig. Nein, es ist nicht überflüssig, sondern es ist erst recht nötig. Und deswegen ist ein wichtiger Baustein, dass man das versteht. Gebet ist notwendig im Willen Gottes. Vers 30. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseren Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammenkämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa. Und zweitens, dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei, damit ich mit Freuden zu euch komme, durch Gottes Willen, und mich zusammen mit euch erquicke. Also damit im Endeffekt alles durch den Willen Gottes so läuft. Und siebtens, hier das Ganze beruht im Frieden Gottes. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Also das ist der Text im Groben. Und jetzt möchten wir etwas hineingehen. Wenn wir darüber sprechen, dass hier der Wunsch des Apostel Paulus eingebettet im Willen Gottes ist und somit eigentlich auch der Wunsch eines jeden Kindes Gottes und auch unser Wunsch es ist, dass wir eingebettet im Willen Gottes leben. Um welch einen Willen Gottes geht es? Wir haben, die Schrift zeigt uns drei Dimensionen des Willens Gottes. Wir haben einmal, und ich mache es einfach ganz von oben, das ist der souveräne Wille Gottes. Da heißt es in Psalm 135, Vers 6, alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er im Himmel und auf Erden. Und im Psalm 115, Vers 3, aber unser Gott ist im Himmel und er tut alles, was ihm gefällt. Das ist der souveräne Wille Gottes. Wir haben aber auch noch einen anderen Willen Gottes, das die Schrift uns aufzeigt. Und ich würde ihn bezeichnen als den offenbarten Willen Gottes. Also offenbarten in dem Sinn, der obere, der souveräne Wille Gottes, der die Geschichte lenkt und bestimmt. Er ist auch zum Teil offenbart. Deswegen, das ist zum Teil offenbart. Was Gott uns offenbaren wollte, hat er uns offenbart. Aber vieles von seinem Willen kennen wir nicht. Und die Schrift sagt in diesem Bezug, meine Gedanken sind höher, so viel der Himmel über der Erde ist, Osten vom Westen und so weiter. Also der zweite Wille Gottes ist der offenbarte Wille Gottes. Also der allgemeine Wille Gottes, wo ein jeder Befehl Gottes mit hineinkommt. Also ein jedes Gesetz, das, was Gott offenbart hat, dieser Wille. Wie Micha 6, Vers 8 sagt, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Das ist dir gesagt, das ist offenbart, das ist klar. Und die dritte Stufe, das ist der persönliche Wille Gottes. Also wenn wir hier darüber reden, dass das Leben des Paulus eingebettet ist in dem Willen Gottes, dann haben wir das im Visier. Und zwar am einfachsten vielleicht unter einer Dreiecksform. Also wenn unten der persönliche Wille Gottes ist, da spielt sich das meiste ab im Leben des Paulus. Ja? Und es gibt keinen Übergang zu dem offenbarten Willen Gottes, zu dem Geboten, aber es geht so nach oben und Paulus lebt auch ein Stück mit in dem souveränen Willen Gottes, im Plan Gottes, das Gott von Anbeginn der Welt gefasst hat, dass Paulus da in diesem Plan eine Rolle spielt, dass er ein Apostel der Nationen, ein Apostel auf dem Neufeld sein soll. Also in diesem Willen Gottes spielt sich das Ganze ab. Und nun betrachten wir mal in einem ganz schnellen Durchzug das Leben des Paulus genau unter dieser Flagge. Man könnte sagen, Paulus hat diese Flagge von Anfang an erhoben. Und unter diesem Banner war sein ganzes Leben. Es ist nicht nur dieser Brief, den er hier an die Gemeinde schreibt. Ihr erinnert euch in Apostelgeschichte 9, wo Paulus berufen wird. Wisst ihr, wo dieser Mann auf den Boden fällt in Apostelgeschichte 9, Vers 6, was er ausruft? Wo er das Licht sieht? So geht er runter auf den Boden und sagt in Vers 6, Kapitel 9, da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Hier sehen wir, dass Paulus von dem ersten Anfang, ich weiß, auf Deutsch macht das keinen Sinn. Also da, wo das Ganze anfing, da macht Paulus deutlich, Herr, was willst du tun, was willst du, dass ich tun soll? Und hier sehen wir genau dieses, was wir am Anfang schon, was ich erwähnt habe, Gott gibt ihm direkte Anweisungen. Hier offenbart Gott ihm den persönlichen Willen Gottes. Also geh da und dahin. Wisst ihr, das ist nicht ein Auftrag für die Allgemeinheit Ja, das bedeutet nicht, dass ein jeder, der zu Christus kommt, dass er am Anfang sofort irgendwo hingehen soll, zu irgendeinem Haus. Das ist der persönliche Wille Gottes, den Paulus hier direkt erfährt. Er erfährt natürlich auch mehr bis in die Spitze hinein. Aber hier sehen wir, von Anfang an ist es im Willen Gottes. Und in Apostelgeschichte 22, Vers 14, wo er die Bekehrung, also diese Begegnung mit Christus wiedergibt, in Vers 14, er aber sprach, heißt es, der Gott unserer Väter hat dich vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen. Und wo Paulus in den öffentlichen Dienst tritt, nicht da, wo er nach Damaskus geht, weil über diese Zeit wissen wir nichts, der im Galaterbrief beschreibt, diese 14 Jahre, wo er überall gewesen ist, darüber wird nichts geschrieben. Aber in der Apostelgeschichte 13, wo Paulus in den öffentlichen Dienst hineinsteigt und seine erste Predigt hält, dann bringt er sie unter einem Vorbild. Und er spricht von einem Mann namens David. Das ist seine erste Predigt auf dieser ersten Missionsreise, also in seinem öffentlichen Dienst. Und er bringt David als Vorbild und bringt ihn als solches Vorbild, das im Willen Gottes gelebt hat, das sein Leben in den Willen Gottes eingebettet hat. Apostelgeschichte 13, Vers 22 heißt es, und nachdem er ihnen... Vers 22. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn des Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Das war der David. Und Vers 36. Denn David ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hat. Das war das Vorbild, ein Mann, das im Willen Gottes gelebt hat. Wo Paulus über sein Amt spricht, nicht nur über seinen Dienst, sondern über sein Amt, so sehen wir in 1. Korinther, in 2. Korinther, in Epheser, in Kolosser und im 2. Timotheusbrief, dass er immer wieder klar betont, ich bin, was ich bin, könnte man sagen, ich bin ein Apostel durch den Willen Gottes. Ja, 1. Korinther 1, Paulus, ein berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Also, sein ganzes Leben steht unter diesem Motto, unter dieser Flagge. Und das schreibt er auch den Römern. Das schreibt er der Gemeinde in Rom im 1. Kapitel, Vers 10, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Nicht nur ist sein Dienst im Willen Gottes, sondern auch seine Wünsche, seine Pläne sind eingebettet in diesem Willen Gottes. Und das Gleiche, möchte ich sagen, ist auch für uns da. Als ein großes Vorbild Christus, von dem es heißt im Hebräerbrief Kapitel 10, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um den Willen Gottes zu tun. In Galater 1, Vers 4, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Das Leben des Christus unter dem Willen Gottes ist genauso ein Vorbild für alle Kinder Gottes, für uns unter dem Willen Gottes zu leben. Und im Kolosserbrief haben wir ein Gebet des Paulus, genau diesbezüglich, dass wir unser Leben im Willen Gottes leben. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Und 4, Vers 12, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht werdet in allem, was der Wille Gottes ist. Und du sagst, ja, aber das ist ja nur ein Wunsch, das ist ja nicht so ein Befehl. Wenn das der größte, also sage ich mal, der Wunsch ist von dem Apostel, wenn das die Vorbilder der Kinder Gottes sind, die vor uns gewesen sind, das Vorbild des Christus, dann können wir wohl davon ausgehen, dass es ein Befehl ist, unter den wir uns stellen sollen, unser Leben eingebettet in dem Willen Gottes zu leben. Und ich denke, da passt sehr gut, wie Jakobus es sagt. Und zwar lese ich nach Menge, denn die anderen tun sich da ein bisschen schwer. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn es der Wille des Herrn ist, werden wir am Leben bleiben und dies oder jenes tun. Also das sollte unser Lebensmotto sozusagen sein, wenn der Herr will. Und guckt mal in Johannes 2, Vers 17, sagt Johannes, und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist schlechthin das Markenzeichen eines Kindes Gottes. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt. Also, das war nur soweit zur Einleitung dieses Textes. Dass wir wissen, dass das Leben des Paulus wirklich in diesem Willen Gottes eingebettet gewesen ist und dass ein Aufruf für uns ist, das Gleiche zu tun. Und jetzt zum Text. Also, es sind Bausteine, es sind Elemente, wenn wir unter dem Willen Gottes leben. Vers 22, darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Und das erste Element, wenn du im Willen Gottes lebst, so darfst du wissen, deine Pläne werden durchkreuzt werden. Deine Pläne werden durchgestrichen. Das ist ein Element, was wir zu lernen haben, was wir wissen müssen, was Gott uns schon im Voraus sagt. Du kommst nicht in die Nachfolge, sozusagen, du kaufst nicht eine Katze im Sack, dass du nicht weißt, was folgt. Jesus, wo er in die Nachfolge ruft, sagt, wer zu mir kommen will, der verleugne sich selbst und komm und folge mir nach. Und hier werden wir belehrt, es wird uns aufgezeigt, ein Baustein im Leben im Willen Gottes bedeutet, dass deine Pläne durchgekreuzt werden. Paulus sagt, darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Er wurde verhindert. Nun, eine Frage, wie oder wer, was kann verhindern, was kann alles verhindern? Ich möchte erstmal etwas Allgemeines sagen. Wir sehen zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 18 spricht Paulus, dass sie von Satan verhindert wurden. Ja, darum wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Doch der Satan hat mich gehindert. Ist das der Fall hier? Nein, hier ist es was anderes. Hier verhindert nicht der Satan, hier verhindern nicht Menschen, sondern in dieser Situation, hier verhindert Gott. Das Interessante ist, wenn wir selbst auf das Wort sehen, was hier benutzt wird, um verhindert zu werden. Das Enkopto bedeutet, ist ein technisches Wort, das bedeutet, wenn man einen Graben gräbt vor jemanden. Und das wurde benutzt, wenn feindliche Heere eine Stadt angreifen wollen, eine Stadt, dann wurde ein Graben gezogen. Und dieser Graben hatte dieses Wort entstammt davon. Es wurde verhindert. Also es wurde nicht nur einfach ein Strich durch die Rechnung, sondern da wurde ein massiver Graben durchgezogen, dass man verhindert wurde. Und das ist, was Paulus hier sagt. Leute, Gott hat durch mein Leben einen Graben gezogen, durch meine Pläne, durch meine Wünsche. Er hat nicht einfach gesagt, okay, Moment mal, warte mal, sondern er hat einen Graben gezogen, er hat durchgestrichen. Wie hat Gott das in seinem Leben gemacht? Wir werden schnell feststellen, dass in Apostelgeschichte, Kapitel 16, uns gesagt wird, es werden einfach Türen geschlossen. Nein, Entschuldigung, das ist nicht Apostelgeschichte. 1. Korinther 16, Vers 8 heißt es von den verschlossenen Türen. 1. Korinther 16, Vers 8. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine Tür hat sich mir aufgetan. Also nicht verschlossen, sondern aufgetan. Und ich denke, dass Gott ihn so geführt hat, indem er eine Tür geschlossen hat, die andere geöffnet hat. Im Zusammenhang gerade mit Apostelgeschichte 16 von Vers 6 und auch in Apostelgeschichte 16 Vers 9 lesen wir, dass sie in ein Land gehen wollten, dass sie in dieser Stadt predigen wollte und buchstäblich der Geist Gottes es ihnen verwehrt hat und auf der anderen Seite Türen geöffnet werden. Also Gott hat sein Leben gelenkt, seinen Willen offenbart darin, dass er Türen geöffnet und geschlossen hat, dass er hier verboten hat und dort geöffnet hat. Und wie Andreas erwähnt hatte, dass wir sehen auch, dass Gott Herzen lenkt, dass er Schritte lenkt. Aus dem Alten Testament, aus Jeremia 10, Vers 23. Ich weiß, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht, dass der Mann, wenn er geht, seine Schritte nicht zu lenken vermag. Also die ganzen Umstände drumherum. Du kannst dir Pläne machen und du solltest dir Pläne machen. Das werden wir gleich sehen. Der Apostel macht es. Aber die ganzen Schritte zu lenken ist nicht möglich. Und in Sprüche 16, Vers 9 heißt es, der Herr, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Und in Kapitel 19, Vers 21, ein Mensch macht viele Pläne in seinem Herzen, aber der Ratschluss des Herrn bleibt bestehen. Also Gott lenkt und führt das Leben des Apostels und er streicht durch. Wie hat er das und warum hat er das hier durchgestrichen? Wenn wir den Text nochmal genau lesen, darum bin ich auch oftmals verhindert worden. Warum wurde er verhindert? Vers 21 heißt es, sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen. Und die, welchen es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Gott hatte diesen Apostel bestimmt als Neulandapostel. Dort zu verkündigen, dort zu predigen, wo Christus noch nicht gepredigt wurde, um Fundamente zu legen. Und darum wurde er verhindert, nach Rom zu kommen. Die Gemeinde in Rom war schon da. Das Fundament hat jemand anders gelegt. Die Gemeinde bestand schon, hatte Bestand. Aus diesem Grund, weil Gott Paulus für eine andere Aufgabe bestimmt hat. Aus diesem Grund wurde er verhindert, dahin zu kommen. Darum wurde ich verhindert, dorthin zu kommen, weil Gott ihn woanders haben möchte. Also der nächste Bauteil, das nächste Element im Leben des Willen Gottes. Das erste ist, Gott kann deine Pläne durchkreuzen und Gott wird viele deiner Pläne durchkreuzen. Ich möchte noch etwas hinzufügen. Es ist dermaßen entscheidend, dass wir diese Lektion lernen, dass wir bereit sind, dass wir das verstehen. Gott darf das, deine Pläne zu durchkreuzen. Vielleicht deinen Arbeitsplatz, vielleicht deine Beziehungen auf dem Arbeitsplatz, dass irgendjemand aufsteht und dich verleumdet und du benachteiligt wirst, ja vielleicht sogar gekündigt wirst. Geh ins Gebet. Versteh das. Ein Leben eingebettet im Willen Gottes. Erlaub das, dass deine Pläne durchkreuzt werden. Denk dir an David, der einen hervorragenden Plan hatte. Im zweiten Buch Samuel. Dieser Mann, der nach dem Willen Gottes funktioniert, gelebt hat, er will jetzt Gott einen Tempel bauen, ein Haus bauen. Und er sagt es Nathan, hör mal zu, Nathan, Prophet Gottes, ich möchte Gott ein Haus bauen. Und Nathan, der diesen Mann kennt, sagt: Der Herr ist mit dir. Du lebst in seinem Willen. Geh hin und baue. Und Gott korrigiert das augenblicklich. Er geht zu Nathan und sagt: Hör mal zu, was hast du ihm da erzählt? Geh hin und sag: Nee, nee, du sollst mir kein Haus bauen. Ich werde dir ein Haus bauen. Aber die Pläne Davids werden hier durchkreuzt. Und wir sehen, dass David von seinen durchgekreuzten Plänen sagt: Boah, wenn ich jetzt nicht bauen darf, dann bitteschön. Wisst ihr, wie viel David gemacht hat für diesen Tempel? Er sagt: Okay, ich darf nicht bauen, aber ich werde vorbereiten. Und dieser Mann hat Material zusammengerafft. Er hat Dinge zusammengerafft. Und wir können das nachlesen. Es ist Wahnsinn, was er zusammengesammelt hat. Er hat sich nicht verkrochen in sein Haus und gesagt: Ja, wenn ich jetzt nicht bauen darf, okay, dann bin ich jetzt beleidigt, dann soll bauen, wer will, sollen sie zusehen. Okay, nee, hier ist ein Mann, dessen Pläne durchkreuzt wurden: Du darfst nicht, ich darf das nicht, dann werde ich halt vorbereiten, dann mache ich die Vorbereitung. Ich darf nicht die erste Geige spielen, dann spiele ich die zweite, ja. Dann spiele ich im Hintergrund, dann bereite ich alles vor. Wenn wir dieses lernen in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in der Ehe, die Pläne werden durchkreuzt. Wir kommen in die Ehe, wir haben bestimmte Vorstellungen als Mann, als Frau. Wir müssen wissen, ein Leben im Willen Gottes, dass Gott unsere Pläne durchkreuzen wird. Und wir dürfen einstimmen und: Okay, Herr, ich weiß es, das ist das allererste, was du mich lehren möchtest. Ein Leben im Willen Gottes bedeutet, dass meine Pläne von dir durchkreuzt werden dürfen. Und du wirst erleben, dass vielleicht diese Dinge in deiner Ehe aufblühen, die Beziehungen aufblühen, dass Missverständnisse auf einmal gering werden. Also überall, auch in der Schule, wenn Kinder, wenn ihr das versteht, dass wenn ihr Kinder Gottes seid und im Willen Gottes leben wollt, dann kann sein, dass manche Dinge völlig anders laufen. Aber da dürft ihr Gott vertrauen und darin leben. Also, nächstes, das Bleiben. Vers 23. Dass sich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, und du denkst, warum verbinde ich das mit Bleiben? Paulus macht hier etwas deutlich und er zeigt auf seine Aufgabe. Und er hat klar gemacht: Ich bin ein Apostel des Neulandes. Gott hat mich bestimmt, dass ich dahin gehe, wo das Evangelium noch nicht gepredigt wurde. Und jetzt sagt er: Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum habe, bedeutet, dass überall das Evangelium verkündigt wurde. Sein Auftrag wurde erfüllt. Da ist ein Häkchen gesetzt worden. Paulus ist geblieben so lange, bis das Evangelium verkündigt wurde. Und das ist als Nächster ein wichtiger Baustein, zu bleiben. Wenn du eingebettet im Willen Gottes leben willst, dass du dort bleibst, was Gott für dich bestimmt hat, für dein persönliches Leben, wenn Gott dir Dinge anvertraut hat, dass du in diesen Aufgaben bleibst. Das ist ein Baustein, ein Element. Paulus bleibt so lange dort, bis es erfüllt ist. Und wo es erfüllt hat, wo er keinen Raum mehr hat, Aufgaben erledigt, Halleluja, jetzt geht's weiter. Wohin, Herr? Ich möchte, dass mein nächster Schritt in deinem Willen wieder geht. Kann ich meine Pläne jetzt leben? Herr, ich bitte in deinem Willen. Mir ist aufgefallen im Alten Testament, wo ich danach gesucht habe: Herr, was sind Aufgaben für uns als Kinder Gottes? Wo ist wichtig, dass wir bleiben? Musste ich an diese Stelle denken aus Hesekiel. Ihr kennt mit Sicherheit alle diese Stelle, wo es im Hesekiel Kapitel 13 Gott sagt: Ihr seid nicht in den Riss getreten und habt keine Mauer um das Haus Israel gebaut, damit es im Kampf standhalten könnte am Tag des Herrn. Gott sucht nach Menschen, die in den Riss treten, die dort bleiben, die dort sind, wo Gott sie sehen möchte. Gott hat nach diesen Leuten gesucht, die da sind. Und ich habe immer diese Stelle so betrachtet, dass ich dachte, okay, Gott wollte Menschen sehen, wie Mose, wo Gott das Gericht über das Volk ausführen wollte, der da sozusagen in diesen Riss, der da entstanden ist, hineingetreten ist und den Riss zugemacht hat und hat gesagt, Herr, bitte noch Gnade. So habe ich diese Stelle betrachtet und vielleicht hast du auch immer an diese Stelle so gedacht. Bis ich an den Kontext ging und gesehen habe, wo Gott nach Menschen sucht, die da bleiben, wo er sie haben möchte, musste ich feststellen, der Zeit halber werde ich diesen Text nicht lesen, aber das ganze Kapitel, also bis Vers 16, wird uns aufgezeigt, dass Gott diese Menschen sucht, in Vers 5. Er sucht diese Menschen, die in den Riss treten, wie eine Mauer aufstehen. Und dann macht er klar, da sind Propheten im Land aufgestanden. Sie haben dem Volk prophezeit, sie haben geweissagt. Was haben sie geweissagt? In Versen 11 bis 15 sagt Gott, sie haben eine Wand aufgestellt. Sie haben tatsächlich, sie waren eine Wand. Und sie haben nicht nur eine Wand aufgestellt, sondern sie haben die sogar auch noch gestrichen. Also die haben eine richtig schöne Wand aufgestellt. Aber sie haben das Volk nicht vorbereitet für diesen Tag der Begegnung mit Gott. Und zwar in Vers 2 im gleichen Kapitel, das möchte ich lesen. Menschensohn, weissage gegen die Propheten Israels, die weissagen, und sage zu denen, die aus ihrem eigenen Herzen weissagen, hört das Wort des Herrn, so spricht Gott, der Herr, wehe den törichten Propheten, die ihrem eigenen Geist folgen und dem, was sie nicht gesehen haben. Diese Propheten haben dem Land Frieden verkündigt. Sie hätten das Volk vorbereiten müssen für die Begegnung mit Gott. Sie hätten Buße predigen sollen. Und diese Menschen, diese Propheten sind nicht in ihrer Aufgabe geblieben. Sie sind nicht dort geblieben, wofür sie Gott bestimmt hat. Gott hat für sie bestimmt, dass sie Bußprediger sind, dass sie so wie ein Jeremia sind. Aber sie haben dem Volk Frieden verkündigt. Das sehen wir aus dem ganzen Text heraus. Und Gott musste Gericht schicken, weil das Volk nicht Buße getan hat. Also zu bleiben, in den Aufgaben zu bleiben, wo Gott uns hingestellt hat. Und im Leben des Paulus sehen wir das bis zum Schluss auf seiner, also auf dieser bekannten Reise, auf seiner letzten nach Jerusalem, möchten die Leute ihn abhalten, weil Prophezeiungen da sind, dass Not auf ihn zukommen wird. Ja, sogar Gefängnis, er wird gebunden werden. Der Agabus nimmt ja den Gürtel und verbindet die Händen wie mit Handschellen und sagt, dem dieser Gürtel gehört, dem werden die Leute dort gefangen nehmen. Und in Apostelgeschichte 21, müssen selbst die rund um Paulus leben, bekennen und sagen, der Wille des Herrn geschehe. Dass dieser Mann dermaßen unter dem Willen des Herrn lebt, dass sie sagen müssen, okay, wir müssen ihn gehen lassen. Der Wille des Herrn geschehe. Das war sein Leben. Also, erster Baustein, Gott macht einen Strich, Gott gibt Behinderung, Gott ändert die Pläne. Zweitens bedeutet es bleiben. Drittens eigene Pläne machen. Trotzdem, dass du im Willen Gottes lebst, darfst du Pläne machen. Und hier haben wir ein Beispiel. Nein, das ist kein Gebot. Es ist nicht ein Gebot, Leute, ihr müsst planen, ihr müsst euer Leben ausplanen. Okay, nächstes Jahr machen wir dies oder das. Sondern wir sehen, dass der Apostel Gottes, dessen Leben unter dem Willen Gottes steht, Wünsche hat, Pläne hat und versucht, sie zu leben im Willen Gottes. Also, was hat er für Pläne? Erstens ist es der Plan, nach Rom zu kommen, die Gemeinde dort zu sehen. Und zweitens ist es der größere Plan, nach Spanien zu kommen. Also, vielleicht nicht der, den wir haben im Sommer. Okay, also Vers, ich lese noch ein Stück von 23. Also, nächste Element. Wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen habe, zu euch zu kommen. Das sind seine Pläne, seine Wünsche. Vers 24. So will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen. Das Ziel ist Spanien, aber ihr seid dazwischen. Vers 24. So will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, hier habe ich was ausgelassen, da muss ich in meiner Bibel lesen. Entschuldigung, ich lese nochmal. So will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Warum gibt Paulus hier seine Wünsche preis? Warum spricht er über seine Pläne? Manchmal denke ich, dass Menschen von solchen Vorbildern wie Paulus denken, das sind irgendwelche Übermenschen. Das sind, boah, das ist ein Apostel. Oder wenn man an Missionare denkt, boah, das sind Missionare. Ich erinnere mich, wo wir aufs Missionsfeld kamen, ich hatte eine Riesenvorstellung von Menschen, die ihr Leben hingeben und irgendwo in die Pampa ziehen. Das sind Missionare. Und ich musste feststellen, diese Missionare sind Menschen. Sie haben Wünsche, sie haben Pläne, sie haben Bedürfnisse, sie haben Nöte, sie haben Defizite. Also sie haben Schwächen. Und wisst ihr, Paulus als ein ganz normaler Hyper, nein, er war ein Mensch, ein Apostel. Er hatte Pläne gehabt, er hatte Wünsche gehabt. Und im Korintherbrief, so wie auch hier, dass er sagt, ich möchte mich an euch erquicken. Schreibt der 1. Korinther 16, Vers 17, ich freue mich über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaius, denn diese haben mir ersetzt, dass ich euch entbehren muss, denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Ja, hier zu den Korinthern, er würde gerne zu den Korinthern kommen, aber anstatt, das ist nicht möglich, hier kommen die anderen und erzählen ihm darüber und er wird erquickt an ihrer Stelle. Also es ist ein Mann, der genauso Erquickung braucht, wie auch alle anderen Menschen um ihn her. Also er hat genauso Pläne und Wünsche. Und ich möchte hier auch etwas sagen. Manche Leute möchten Kindern Gottes weismachen, also eine geistliche Gemeinde oder geistliche Menschen, die planen nicht. Die lassen sich einfach vom Geist leiten. Ihr Lieben, nichts ist weiter entfernt der Wahrheit. Ja, sie lassen sich vom Geist leiten, aber da sind genauso Pläne. Und wenn wir sehen, die Gemeinde in Korinth, die wahrscheinlich in diese Richtung gedacht hat, kaum ging es irgendwo chaotischer zu wie in dieser Gemeinde. Es ging so chaotisch zu, dass Paulus zu ihnen schreiben muss, im Kapitel 14 sagte, hört mal, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, ihr Lieben. Denkt daran, nicht einfach nur, dass da ein Theater ist. Und im Kapitel 12 sagt er zu ihnen, wisst ihr was, wenn einer im Geist Gottes redet, so wird der Name Gottes nicht verlästert werden. Das kann nicht sein. Also war so weit ein Durcheinander mit ihren Gaben, die sie dort ausgelebt haben, dass Paulus sogar sagt, hey, da ist überhaupt gar keine Planung, da ist keine Struktur, da ist keine gerade Linie. Hört mal zu. es kann nicht sein, dass Christus gelästert wird. Ja, es werden uns nicht weiter Details gegeben darüber, aber in diesem ganzen Zusammenhang und dass er ihnen das in Kapitel 12 so sagen muss, wisst ihr das nicht? Ich lese diesen Vers. Vers 3. Darum lasse ich euch wissen, ja, als würden sie das gar nicht wissen, darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Also, der Apostel hatte Pläne. Und das möchte ich möchte auch hier abschließen, uns heute mitgeben. Ein Leben eingebettet im Willen Gottes hat diese mehrere Elemente, dass Gott unsere Pläne durchkreuzen kann, dass wir darunter bleiben, wo Gott uns hingestellt hat und dass wir das ausleben, dass wir treu sind, wie Paulus treu war in den Aufgaben, die ihm anvertraut wurden. Und trotzdem, dass wir unsere Pläne machen dürfen und unter seinen Willen stellen. Wir dürfen planen. Lasst uns beten.